Vortragsreihe im Sommersemester 2014. Der Erste Weltkrieg am Oberrhein. Dritter Vortrag: Dr. Daniel Mollenhauer. Zwischen Reichsadler und Trikolore. Das Elsass im Ersten Weltkrieg.
Ja, vielen Dank, Herr Janke, für diese freundliche Einführung. Vielen Dank auch für die Einladung, hier sprechen zu dürfen. Ich habe als Student so oft auf Ihrer Seite des Hörsaals hier im Studium der Generale und auch beim Arbeitskreis für Regionalgeschichte gesessen, dass ich sehr froh bin, jetzt heute Abend einmal von dieser Warte aus den Abend zu bestreiten. Zu meinem Vortrag zwei Vorbemerkungen. Ich habe alle französischen Zitate aus den Quellen ins Deutsche übersetzt, einfach aus pragmatischen Gründen der Hörbarkeit oder Verstehbarkeit wegen. Das ist in manchen Fällen etwas ungünstig, weil das Original, das mir nicht zugänglich war, weil es im Archiv liegt oder verschollen ist, eventuell auch auf Deutsch war und es eben nur in Französisch publiziert ist. Also das ist für den Historiker etwas eine unglückliche Situation, aber aus pragmatischen Gründen habe ich das versucht so zu halten. Die zweite Vorbemerkung: Ich benutze durchgängig die deutschen Ortsnamen im Elsass, die im Krieg gebräuchlich waren, auch wiederum aus rein pragmatischen und nicht etwa ideologischen Gründen. Ich spreche also von Mühlhausen und Straßburg und nicht von Strasbourg und Mulhouse. Könnte ich auch, aber ich mache es nicht. In einer Reihe, die sich dem Ersten Weltkrieg am Oberrhein widmet, darf das Elsass natürlich nicht fehlen. Als Grenzland, von dem man schon bei Kriegsbeginn wusste, dass es ein Kriegsschauplatz werden würde, und als Region, die durch den Krieg schließlich die Staatsangehörigkeit, Staatszugehörigkeit wechseln würde. Vier elsässische Männer, die in Selbstzeugnissen festgehalten haben, wie sie den Beginn des Krieges erlebt haben, sollen mir für meinen Vortrag als Einstieg dienen. Beginnen möchte ich mit dem elsässischen Maler, Illustrator und Möbelfabrikanten Charles Spindler, dessen schon 1925 veröffentlichtes Tagebuch zu den wichtigsten Quellen für die Alltagsgeschichte des Krieges zählt. In den letzten Julitagen 1914 hat Charles Spindler Besuch von seinem in Paris lebenden Schwager August, der gemeinsam mit seiner Frau und seinen Töchtern Rosette und Marguerite den Sommer in der elsässischen Heimat verbringen möchte. Seit das österreichische Ultimatum an Serbien bekannt geworden ist, drehen sich die Gespräche in der Familie immer mehr um die Möglichkeit eines bevorstehenden Krieges. Und sie drehen sich um die Konsequenzen, die sich daraus für ihre Familie ergeben. Täglich reist ein Familienmitglied nach Straßburg, um dort näher an den neuesten Nachrichten zu sein. Anschließend tagt dann der Familienrat. Am 31. Juli notiert Spindler in seinem auf Französisch geführten Tagebuch, dass seine beiden Nichten nicht aufhören können, von ihrem Bruder Jean zu sprechen, der gerade seinen Militärdienst in der französischen Armee leistet und der zu den ersten Soldaten gehören würde, die ins Feld geschickt wurden. Und er ist tatsächlich 1918 am Chemin des Dames gefallen. Aber auch Spindlers im Elsass lebende Schwester Elisa macht sich Sorgen, denn ihre Söhne Georges und Maurice gehören zur Reserve bzw. zum Landsturm des deutschen Heeres und müssten daher im Kriegsfall ebenfalls mit einer Mobilisierung rechnen. Als sich alle Friedenshoffnungen als hinfällig erweisen, ist der Tag des Abschieds gekommen. Die ganze Familie begibt sich zum Bahnhof und Spindler beschreibt die Szene in seinem Tagebuch. Zitat: Wir sagen Adieu und alle schluchzen. Jeder fragt sich, wann wir uns wiedersehen werden und ob wir uns wohl alle wiedersehen werden und so, wie wir jetzt sind. Als der Zug sich in Bewegung setzt, gebe ich meinem Schwager noch einmal die Hand und sage: Wenn du das nächste Mal kommst, wird die französische Flagge über der Kathedrale von Straßburg wehen. Für unseren zweiten Zeitzeugen, den 1862 geborenen Volksschullehrer Philipp Husser aus Mühlhausen, ist der 2. August 1914 der erste Tag der Sommerferien. Es ist aber auch, wie er in seinem Tagebuch festhält, der erste Tag der allgemeinen Mobilmachung Deutschlands. Husser, für den die Loyalität zum Reich eine Pflicht und eine Selbstverständlichkeit darstellt und der mit Genugtuung die gute Organisation der deutschen Kriegsmaschinerie beobachtet, fragt sich, wie er reagieren soll. Soll er aufs Land gehen, in sein Heimatdorf Sundhofen bei Colmar, wo seine beiden Schwager bereits zum Militär eingezogen wurden, in Mühlhausen bleiben? Und was wird der Krieg bringen? Er rechnet mit der Einquartierung deutscher Soldaten und fragt sich, ob wohl später auch die Franzosen kommen werden. Die Unsicherheit, die mit dem Krieg in sein Leben tritt, ist in jeder Zeile seines Tagebuches zu spüren. Einige Wochen später aber versucht Husser eine Analyse der Gesamtsituation. Der Krieg, so schreibt er, ich zitiere, hat uns Elsässer in eine seltsame Situation gebracht. Der Elsässer leidet physisch und moralisch an dieser Situation. Er liebt Deutschland, Und es gelingt ihm nicht, Frankreich zu hassen. Er fühlt sich wie ein Kind, das seine beiden Eltern liebt und das daran leidet, wenn sie sich nicht verstehen. Der Elsässer, so Husserl weiter, liebt und respektiert seinen strengen, rigorosen und autoritären Vater, unter dessen Regiment es ihm gut geht. Aber er kann auch seine hübsche und charmante Mutter nicht vergessen. Auch der junge Straßburger Jean Lechner hat während der 4 Kriegsjahre akribisch Tagebuch geführt, das einer zu viel, allerdings aus der Sicht eines Soldaten, der vom August 1914 bis Oktober 1918 fast ununterbrochen an der Front war. Am 9. August beginnt er seine Aufzeichnungen und von Beginn an stellt er sich dabei die Frage nach der nationalen Bedeutung dieses Krieges. Die Elsässer, so notiert er schon im ersten Eintrag, hätten das Unrecht der Annexion von 1861 nicht vergessen. Auch in deutscher Uniform würden die meisten Elsässer wohl frankophil bleiben. Er selbst bekennt wenige Tage später in einem Gespräch mit einem germanophilen, also deutschfreundlichen Kameraden, dass er Frankreich liebe und es auch immer geliebt habe. Sein Vater sei als Franzose geborener Elsässer, seine Mutter käme aus Deutschland, aus Düsseldorf. Man habe Freunde in beiden Ländern, man spreche mal Deutsch, mal Französisch, mal den elsässischen Dialekt. Der ganze Krieg erscheint ihm daher als sinnlos. Der letzte Gewehrsmann, jetzt darf er, der junge Bauer Dominik Richard aus dem Dörfchen St. Ulrich im Sundgau, war wie Lechner 1893 geboren und er verbringt die letzten Julitage 1914 auf einem Truppenübungsplatz nahe der Grenze zwischen Baden und Württemberg. Denn auch er leistet seit Oktober 1913 seinen Militärdienst. Am Abend des 30. Juli erreicht ihn die Nachricht des bevorstehenden Krieges. Sein Regiment wird sofort nach Mühlhausen verlegt, wo es kurze Zeit später auch schon an den ersten Kämpfen des Krieges teilnehmen wird. Auch in Richards außerordentlich detaillierten und bewegenden Kriegserinnerungen ist die Unsicherheit darüber, was die Zukunft wohl bringen wird, das dominierende Gefühl dieser Tage. Die nationale Frage spielt jedoch in seinen Aufzeichnungen keine Rolle. Zu den Franzosen hat er keinerlei persönliche Beziehungen. Sie sind ganz normal der militärische Gegner, den es zu bekämpfen gilt. Aber auch deutscher Hurra-Patriotismus liegt ihm fern. Zitat: Natürlich waren sich bald alle einig, dass es wohl wieder gegen Frankreich gehe. Da fing einer an, Deutschland, Deutschland über alles zu singen. Fast alle fielen ein. Mir aber war es absolut nichts ums Singen. Denn sofort dachte ich, dass man im Krieg nicht so gut wie totgeschossen werden kann. Auch war mir bange, wenn ich um meine Angehörigen und meine Heimat dachte, die hart an der Grenze liegt und daher der Gefahr ausgesetzt war, zerstört zu werden. Richard ging es nicht um Deutschland oder Frankreich, auch nicht um eine elsässische Identität oder Doppelkultur, sondern allein ums Überleben. Die innere Distanz zum Kriegsgeschehen behielt er bis 1918 bei. Auch als er schlussendlich zu den Franzosen überlief, geschah dies nicht aus nationaler Sympathie, sondern aus der tiefen Überzeugung der Sinnlosigkeit des Krieges und einfach um zu überleben. 4 Zeugnisse, 4 Schicksale, 4-mal Kriegsanfang und 4 unterschiedliche Wahrnehmungen und Deutungen der Situation. Unterschiedliche Ängste, unterschiedliche Hoffnungen und leicht könnte man das Spektrum noch erweitern. Zum Beispiel um Elsässer, die sich nach 1871 in Frankreich niedergelassen hatten. Oder um deren Söhne, die auf der französischen Seite mit der Armee in den Krieg ziehen. Eingewanderte Deutsche aus dem Reich, die sich fragen, was aus ihnen wird, sollte der Krieg für Deutschland nicht den erhofften Ausgang nehmen. Im Folgenden möchte ich versuchen, die Bedeutung des Krieges für das Elsass in 5 Schritten zu erklären. In einem einleitenden Abschnitt möchte ich zunächst die Ausgangslage skizzieren. Anschließend werde ich mich denjenigen Elsässern zuwenden, die den Krieg als Soldaten erlebt haben. Das Elsass als Schauplatz des Krieges steht im Zentrum des 3. Abschnitts, bevor ich mich den Erfahrungen der Zivilbevölkerung widme und abschließend die Frage nach der Zukunft des Elsasses bei Ende des Krieges diskutiere. 1914 war das Elsass zusammen mit dem östlichen Teil Lothringens seit inzwischen 43 Jahren als Reichsland Elsass-Lothringen Teil des Deutschen Reiches. Seit 1911 regelte eine eigene Verfassung die inneren Angelegenheiten des Reichslandes. Schon mit der Frage aber, inwieweit das Elsass unmittelbar vor Kriegsbeginn in das Deutsche Reich als integriert gelten konnte, inwieweit sich die Elsässer als Deutsche fühlten und wie groß die Sympathien für Frankreich noch waren, begibt man sich auf unsicheres, vermintes Terrain. Denn gerade in Frankreich hat sich hartnäckig der Mythos gehalten, dass Elsass habe 4 Jahrzehnte in fester Treue zum Vaterland das preußische Joch ertragen und nur auf die Rückkehr in die Mehrpatrie gewartet. Die Realität sah anders, vor allem aber komplexer aus. Jede pauschale Antwort verbietet sich, 4 Punkte sind jedoch festzuhalten. Erstens. Staatsrechtlich, wirtschaftlich und auch politisch war die Integration des Reichslandes ins Reich weit fortgeschritten. Mit der Verfassung von 1911 war eine Regelung gefunden worden, die einen tragfähigen Kompromiss zwischen den Autonomiewünschen auf der einen, Kontrollbedürfnis auf der anderen Seite hätte darstellen können. Im Reichsland selbst arbeiteten und lebten Altdeutsche und Altelsässer auf den verschiedensten Gebieten zusammen und auch die Zahl der Eheschließungen, ein gutes Indiz, über die Grenzen der beiden Bevölkerungsgruppen hinweg nahm zu. Eine Fundamentalopposition, wie sie die ersten Jahre nach der Annexion gekennzeichnet hatte, war jetzt nur noch ein Randphänomen, wie auch die Wahlen zum ersten Landtag 1912 gezeigt hatten. Zweitens. Diese pragmatische Integration ging einher mit der Entwicklung eines ausgeprägten regionalen Sonderbewusstseins in beiden Landesteilen, einer regionalen Identität. Die Region konnte dabei geradezu als Alternative zum Konzept der Nation und als Abwehr der nationalen Ansprüche von deutscher oder französischer Seite verstanden werden. Im Einzelnen konnte dieser Regionalismus höchst unterschiedliche Formen annehmen. Er konnte konservativ sein oder modern, partikularistisch oder weltoffen, betont loyal zum Reich oder versteckt oppositionell und antipreußisch. Politisch blieb das Ziel dieser regionalen Bewegung die vollständige Autonomie und die Gleichberechtigung mit den übrigen deutschen Bundesstaaten. Ein Ziel, das mit der Verfassung von 1911 nur noch nicht vollständig erreicht worden war. Drittens. Zu dieser regionalen Identität gehörte für zahlreiche Elsässer, insbesondere in den gebildeten Schichten, das Bewusstsein einer besonderen Beziehung zu Frankreich, zu dem zahlreiche familiäre, kulturelle und nicht zuletzt sprachliche Verbindungen bestanden. Auch hier gab es wiederum zahlreiche Varianten. Nur eine Minderheit noch träumte von einer zukünftigen Rückkehr des Landes in die Mehrpatrie. Aber umgekehrt war auch nur eine Minderheit bereit, die französische Vergangenheit des Landes schlicht zu vergessen und die französisch geprägten Traditionen, etwa den populären Napoleon-Kult, aufzugeben. Viele elsässische Intellektuelle wünschten, ihr Land könne aufgrund seiner deutsch-französischen Doppelkultur eine Art Brückenfunktion zwischen den beiden sich verständnislos gegenüberstehenden Nationen einnehmen. Viertens. Problematisch blieb das Verhältnis zwischen einheimischen Elsässern und Lothringern und den Reichsdeutschen auf der anderen Seite. Insbesondere in der deutschnationalen Öffentlichkeit im Reich bestanden erhebliche Zweifel an der nationalen Loyalität der Elsässer, die ihren, wie es in den Quellen so oft heißt, welschen Firnis nicht abzulegen bereit waren. Doppelkultur war in dieser Perspektive gleichbedeutend mit nationaler Unzuverlässigkeit. Und immer wieder wurden daher hier Forderungen nach einer forcierten Germanisierung, nach Kampf gegen Autonomie, hartes Einschreiten gegen alle Formen von Frankophilie, Kampf gegen die Zweisprachigkeit laut. In dem Maße, in dem sich die eingewanderten altdeutschen Militärs oder Beamten mit einer solchen aggressiven Haltung identifizierten, konnte sich vor Ort ein erhebliches Konfliktpotenzial entwickeln, wie nur wenige Monate vor Kriegsbeginn die sogenannte Zabern-Affäre gezeigt hatte, ein Konflikt zwischen einem preußischen Offizier des in Zabern stationierten Militärs und der einheimischen elsässischen Bevölkerung, der damals reichsweit für Aufsehen gesorgt hatte. Obwohl das Reichsland somit, wie Hans-Ulrich Wähler gezeigt hat, ein Krisenherd des Kaiserreichs geblieben ist, so war es 1914 doch schon lange nicht mehr ein Zankapfel der europäischen Politik. Auch wenn sich in Deutschland hartnäckig der Mythos erhalten hat, Frankreich habe seit 1871 zielstrebig auf eine Revanche und die Rückgewinnung der verlorenen Provinzen hingearbeitet. Gewiss, viele Franzosen hielten an der Auffassung fest, dass die Annexion von 1871 ein Unrecht war. Und eine nostalgische Elsass-Literatur erfreute sich beim Lesepublikum durchaus großer Beliebtheit. Kulturell also war die Erinnerung an die verlorenen Provinzen sehr präsent, verewigt in Denkmälern, Straßennamen, Literatur, Kunst oder Chanson. Politisch aber spielte die Revanche in Frankreich der Vorkriegszeit keine Rolle mehr. sehr zum Leidwesen der nationalistischen Minderheit im Land, die vergeblich gegen diese Aufgabe, Zitat, nicht Aufgabe der Ostprovinzen, protestierte. Ni Revanche, ni Renoncement, also weder Revanche noch Aufgabe, diese paradoxe Formel resümiert gut eine Haltung, die weit verbreitet in der französischen Öffentlichkeit war. So sehr also die Frage der verlorenen Provinzen einer dauerhaften Aussöhnung mit Deutschland im Wege stand, so sehr man am Mythos der unterdrückten, aber in Treue fest zu Frankreich stehenden Elsässer und Lothringer festhielt, so wenig war die Revanche ein praktisches Ziel der französischen Politik. Das Elsass war daher 1914 kein Kriegsgrund, gehörte nicht zu den auslösenden Momenten des Krieges. Als der Krieg jedoch da war, befand es sich im Zentrum der Auseinandersetzung. Blicken wir zunächst auf diejenigen Elsässer, die den Krieg entweder als Feldgraue in der deutschen Armee oder als Poilu auf Seiten der Französischen Republik erlebten. Hier sehen wir exemplarisch aus dem kürzlich erschienenen reich bebilderten Band von Jean Noël und Francis Grandhomme den deutschen Soldaten Basile Brandt und seinen französischen Kameraden oder Feinden Louis Fink. Da alle Elsässer, die nicht nach 1871 für die französische Staatsbürgerschaft optiert hatten, der deutschen Wehrpflicht unterlagen, liegt es auf der Hand, dass die große Mehrheit von ihnen auf der deutschen Seite in den Kampf zog. Man schätzt heute, dass etwa 380.000 deutsch-elsässische Soldaten für das Reich an der West- und oder an der Ostfront zum Einsatz kamen. Die Kriegserfahrungen der allermeisten elsässischen Soldaten dürften sich dabei wenig von denen ihrer altdeutschen Kameraden unterschieden haben. Denn zumindest unter den Soldaten waren regionale Animositäten selten. Die unterschiedliche regionale Herkunft verhinderte nicht die Entwicklung von Kameradschaft und Solidarität, da man gemeinsam den unmenschlichen Lebensbedingungen an der Front ausgesetzt war. Liest man etwa die Erinnerungen eines Dominik Richard, dann stellt man bald fest, dass die spezifisch elsässischen Erfahrungen, die er während des Krieges machte, fast an einer Hand abzuzählen sind. Nicht zu Unrecht betonen daher auch die Autoren des bekannten Hägi-Werkes, einer katholisch orientierten Geschichte des Elsass aus der Zwischenkriegszeit, dass der Elsass-Lothringer, Zitat, ein guter Soldat war und man könnte dazu sagen, ein ganz normaler Soldat. Allein diese Betonung aber zeigt die Besonderheit der Situation. Denn nur für die Elsass-Lothringischen Soldaten wurde die Frage nach ihrer militärischen Qualität und Zuverlässigkeit überhaupt politisch diskutiert. 220.000 Elsässer waren schon in den ersten Kriegstagen von der Mobilmachung betroffen. Diese verlief überall ohne besondere Zwischenfälle, wenn auch ohne Enthusiasmus und Kriegsbegeisterung. Die Zahl der Wehrpflichtigen, die sich der Mobilisierung entzogen, blieb begrenzt. Schätzungen zufolge handelte sich um etwa 3.000 Mann, 3.000 von 220.000. Begrenzt war aber auch die Zahl der Kriegsfreiwilligen. Etwa 8.000 Alt-Elsässer und Alt-Lothringer meldeten sich Anfang August in den Kasernen des Reichslandes. Alle diese Zahlen waren alles andere als unschuldig oder unpolitisch. Denn von Anfang an wurden sie dazu benutzt, aus ihnen Indizien für oder gegen die Loyalität der Elsässer zum Reich herauszulesen. So zirkulierten zur Frage der Freiwilligen kurz nach Kriegsausbruch in der Presse astronomisch hohe Zahlen, die belegen sollten, dass die Germanisierung des Reichslandes erfolgreich abgeschlossen war. Insbesondere in der zweiten Phase des Krieges, als die Euphorie der Anfangserfolge verflogen war, begannen jedoch viele an der Zuverlässigkeit der Elsässer, der Wackes, zu zweifeln. Nun rechnete man die Zahlen nach unten, verglich mit anderen Bundesstaaten, verwies auf die verhältnismäßig zahlreichen Überläufer und Deserteure. Deren Zahl lag in der Tat signifikant höher. Genaue Daten sind allerdings nur schwer zu ermitteln, nicht zuletzt, weil es in der Praxis häufig schwierig zu erkennen war, was ein echter und was ein absichtlicher Gefangener war. Zwar hat Alan Kramer eine Vielzahl von Belegen für armeeinterne Berichte über die Unzuverlässigkeit und den fehlenden Kampfgeist der elsässischen Soldaten gesammelt, in vielen Fällen bleibt aber unklar, was davon Beobachtung und was schlichtes Vorurteil war. Selbst bei zwei aktenkundigen Fällen kollektiven Ungehorsams sind die genauen Umstände und Zahlen nicht mehr zu ermitteln. Schon in den ersten Kriegstagen war eine Gruppe Elsässer in einem Gefecht in den Vogesen zum Feind übergelaufen. In einigen Quellen war von bis zu 500 Mann die Rede. Und im März 1918 hat es wohl in einem Ausbildungslager in Belgien eine Meuterei gegeben, an der bis zu 10.000 Soldaten beteiligt waren. Verifizieren lassen sich diese Angaben jedoch nicht mehr. Unverkennbar aber war, dass im Laufe des Krieges eine Art Teufelskreis in Gang gesetzt wurde. Denn die tatsächliche oder vermeintliche Unzuverlässigkeit der Elsässer führte dazu, dass die Armeeführung immer häufiger zu diskriminierenden Maßnahmen griff, die sich ihrerseits wiederum negativ auf die Moral der Elsässer auswirkte. Im März 1915 und erneut Anfang 1916 wurde verfügt, die elsässischen Soldaten nur noch an der Ostfront einzusetzen. Auch gab es Einheiten, in denen man darauf achtete, die unsicheren Kantonisten aus dem Elsass nur noch unter der Kontrolle von zuverlässigen Kameraden einzusetzen. Eine gewisse Diskriminierung scheint es auch bei der Erteilung von Urlaub gegeben zu haben, was bei den Soldaten besonders schlecht ankam. War der Dienst in der deutschen Armee für junge Männer aus dem Reichsland der Normalfall, so darf man darüber nicht vergessen, dass auch auf Seiten Frankreichs zahlreiche Elsässer und Lothringer kämpften. Die meisten von ihnen stammten aus Familien, die sich nach 1871 in Frankreich niedergelassen hatten. Andere hatten sich schon in der Vorkriegszeit durch Flucht dem deutschen Militärdienst entzogen und hatten dann die französische Staatsbürgerschaft erworben. Am problematischsten war die Situation für diejenigen Elsässer und Lothringer, die als deutsche Staatsangehörige der deutschen Wehrpflicht unterlagen. Von den über 18.000 jungen Männern, die bei Kriegsausbruch in Frankreich lebten, kehrten nur etwa 4.000 nach Deutschland zurück. Die übrigen standen vor der Wahl, sie entweder freiwillig zum französischen Heer zu melden oder aber als feindliche Ausländer interniert zu werden. Das Gleiche galt für die etwa 3.000 Wehrpflichtigen, die bei Kriegsausbruch die Grenze passierten, sowie für die Deserteure und Überläufer, die im weiteren Kriegsverlauf die Fronten wechselten. Die französischen Behörden haben von Beginn an versucht, dieses Potenzial sowohl propagandistisch als auch militärisch auszuschöpfen. Schon am 5. August 1914, also wenige Tage nach Kriegsausbruch, wurde ein Gesetz erlassen, das den sogenannten Engagé Volontaire aus dem Reichsland die sofortige Einbürgerung versprach. In den Internierungs- und Kriegsgefangenenlagern wurden die Elsässer und Lothringer auf ihre nationale Gesinnung geprüft und bei positiver Beurteilung privilegiert behandelt. Insgesamt hatten diese Bemühungen durchaus Erfolg. Bis 1918 stieg die Zahl der elsass-lothringischen Kriegsfreiwilligen in der französischen Armee auf über 17.000 an. Viele von ihnen wurden in den Kolonien eingesetzt. Diejenigen, die an der Westfront gegen Deutschland kämpften, erhielten eine neue Identität, denn bei Gefangennahme hätte ihnen sonst das Kriegsgericht und im Zweifelsfall die Erschießung gedroht. Von ihren Landsleuten, die in der deutschen Armee kämpften, unterschied sie vor allem, dass sie wussten, wofür sie kämpften. Ihre Kriegsteilnahme war ein bewusster Akt, eine nationale Stellungnahme. Unproblematisch war allerdings auch ihr Dienst nicht. Sprachen sie doch vielfach die Sprache des Feindes oder Französisch nur mit einem hörbaren Akzent. Misstrauen und Vorurteile gegenüber den Boche, also den Deutschen in den eigenen Reihen, gab es daher auch hier. Die zweite große Besonderheit der elsässischen Situation im Krieg war, dass es die einzige deutsche Region war, die von August 1914 bis November 1918 Kampfgebiet war. Nur hier, in einem Gebiet, das etwa vom Col du Bonhomme im Norden bis zur Schweizer Grenze im Süden reichte, verlief die Front dauerhaft über Reichsgebiet. Die Nähe der Front blieb für das Elsass die ganzen 4 Jahre über prägend, wenn auch je nach geografischer Situation in unterschiedlichem Maße. Grob lassen sich während der Kriegszeit innerhalb des Elsass 4 verschiedene Räume unterscheiden. Ein breiter Gebietsstreifen beiderseits der Frontlinie wurde vollständig evakuiert. Auch wenn es sich wegen der Gebirgslage um schwach besiedelte Gegenden handelte, waren immerhin 99 Gemeinden davon betroffen. An diese Zone schloss sich das militärische Operationsgebiet an, in dem die Zivilbevölkerung zwar wohnen blieb, in dem aber die militärischen Bedürfnisse, insbesondere die Versorgung der Front durch Lebensmittel, Waffen und Baumaterial, absolute Priorität besaß. Der größte Teil des Landes war Etappengebiet. Auch hier war die Bewegungsfreiheit der Einwohner überall mehr oder weniger stark eingeschränkt. Stets musste mit Einquartierungen von Truppen auf dem Durchmarsch oder in Ruhestellung gerechnet werden und die Präsenz des Militärs auch im zivilen Leben blieb groß. Schließlich ist nicht zu vergessen, dass ein schmaler Gebietsstreifen im äußersten Südwesten des Elsass, hier links unten schraffiert, über die ganze Kriegsdauer von Frankreich besetzt blieb. Dies hatte insbesondere propagandistisch-psychologische Gründe, konnte doch damit der Wille, die verlorenen Provinzen für Frankreich zurückzugewinnen, eindrucksvoll demonstriert werden. Eine Operationsgeschichte des Krieges im Elsass möchte ich hier bewusst nicht bieten, dazu fehlt mir einerseits der Wille und andererseits auch die Kompetenz. Nur so viel. Ein Angriff im südlichsten Abschnitt der deutsch-französischen Grenze war ein essentieller Bestandteil des für die französischen Kriegsvorbereitungen maßgeblichen Plan 17. Diese Aufgabe fiel der 1. Armee unter General Dubail zu, die ganz im Süden über Mühlhausen in die Rheinebene und nach Colmar vorstoßen und so den Hauptangriff in Lothringen unterstützen sollte. Am 7. August begann der Vormarsch. Bei Altkirch in der Nähe von Mühlhausen kam es zu den ersten Gefechten. Zweimal gelang es tatsächlich, bis in die Rheinebene vorzudringen. Vom 19. bis zum 24. August hielten die französischen Truppen quasi das gesamte Oberelsass und auch die beiden großen Städte Colmar und Mühlhausen besetzt. Auch in den Vogesentälern war teilweise heftig gekämpft worden. Alle diese Bewegungen aber blieben jetzt letztlich folgenlos, da der Krieg an anderer Stelle entschieden wurde, wie wir wissen. Angesichts der dramatischen Situation in Belgien und in Nordfrankreich befahl der französische Oberbefehlshaber Joffre am 24. August, das besetzte Gebiet zu räumen. Einige Vogesentäler blieben vorerst zwar noch besetzt, wurden aber in den ersten September-Tagen von den nun überlegenen deutschen Truppen bis zum Hauptkamm zurückgewonnen. Im Elsass war daher der Bewegungskrieg bereits im September 1914 beendet. Beide Seiten begannen jetzt mit dem Ausbau ihrer Stellungen. Gekämpft wurde nun nicht mehr, um einen entscheidenden Durchbruch zu erreichen, sondern um bestimmte Geländepositionen zu besetzen, insbesondere natürlich die Bergkuppen. Der Hartmannsweilerkopf ganz im Süden, um den das ganze Jahr 1915 gekämpft wurde, sowie das Gebiet um den Lingekopf zwischen dem Col de la Schlucht und dem Col du Bonhomme, das im Sommer 1915 Ziel eines französischen Angriffs war, haben auf diese Weise traurige Berühmtheit erlangt und wurden zu Sinnbildern der Absurdität des Stellungskrieges. Die Gräben der sich feindlich gegenüberliegenden Truppen waren hier nur wenige Meter voneinander entfernt, die möglichen Geländegewinne waren minimal. Und natürlich bedeuteten die topografischen und klimatischen Bedingungen für die hier eingesetzten Soldaten eine besondere Härte. Befanden sich doch die Schlachtfelder in rund 1000 Meter Höhe, mitten in einer rauen, schroffen Gebirgslandschaft. In dieser sind die Auswirkungen des Krieges an vielen Stellen bis heute sichtbar. Denn beide Armeen bauten ihre Stellungen planmäßig aus und man könnte auch sagen, der Berg wurde planmäßig umgebaut. Straßen wurden angelegt, Schmalspurbahnen aus dem Tal so weit wie möglich nach oben gebracht, Seilbahnen wurden installiert, Tunnel gegraben und befestigte Unterstände, Bunker oder Kommandostellen installiert. Die offensichtlichste Veränderung war die Vernichtung des Waldes in den Kampfgebieten. Bilder der Apokalypse. Ich muss in Freiburg wahrscheinlich nicht extra dazu einladen, die Gedenkstätten, die heute in diesen Schlachtfeldern zu sehen sind, zu besichtigen. Man lernt dort mehr, als man je in einer Vorlesung lernen könnte. Und der Arbeitskreis Regionalgeschichte lädt ja offenbar immer wieder dazu ein. Ende 1915 flauten die Kämpfe in den Vogesen merklich ab. Entscheidende Ergebnisse hatte der Gebirgskrieg genauso wenig gebracht wie die Grenzschlachten des Sommers 1914. Politisch und psychologisch aber waren ihre Auswirkungen enorm. Denn das Verhalten der elsässischen Zivilbevölkerung wurde sowohl von der Armeeführung als auch von der reichsdeutschen Öffentlichkeit mit Argusaugen und mit einer erheblichen Portion an Misstrauen beobachtet. Insbesondere bei den oft unübersichtlichen Kämpfen im Großraum Mühlhausen im August 1914 gab es eine Reihe von heute nicht mehr aufzuklärenden Zwischenfällen, die Wasser auf die Mühlen der argwöhnischen Militärs goss. Fatale Folgen hatte es, dass zahlreiche Einwohner Mühlhausens, einer traditionell frankophilen Stadt, den einziehenden französischen Truppen einen freundlichen oder begeisterten, wer will das entscheiden, Empfang bereitet hatten. Eine geradezu panische Angst herrschte vor vermeintlichen oder tatsächlichen Freischärlern, feindlichen Zivilisten, Spionen oder Saboteuren, gegen die mit größter Härte vorgegangen wurde. Wegen des fälschlichen Vorwurfs, hier weiß man es, aus einem Haus sei auf die deutschen Soldaten geschossen worden, wurden am 15. August in dem Dorf Burzweiler 6 Einwohner standrechtlich erschossen und zahlreiche Gebäude niedergebrannt. Auch andernorts wurden Häuser in Brand gesetzt, Geiseln genommen oder vermeintliche Verräter hingerichtet. Viele Offiziere vermittelten den ihnen unterstellten Soldaten das Gefühl, dass sie sich im Elsass in Feindesland bewegten. Einigen Regimentern wurde bei Überschreiten der Rheinbrücke das Laden der Gewehre befohlen. Und der Oberbefehlshaber der Front im Oberelsass, General Gäde, äußerte gegenüber einem elsässischen Abgeordneten im Frühjahr 1915, es gehe ein, Zitat, Fluidum des Verrats durch die ganze Bevölkerung. Gewiss. Mit den Massakern, die deutsche Truppen zu gleicher Zeit in Belgien an der dortigen Zivilbevölkerung verübten, waren diese Repressalien nicht vergleichbar. Aber sie schufen oder sie verstärkten ein Misstrauen zwischen der Armee und den elsässischen Zivilisten, das sich außerordentlich negativ auf die allgemeine Stimmung im Land auswirkte. Und damit sind wir bei der vierten Ebene unseres Themas angelangt. Wie wir uns diese Auswirkungen des Krieges auf den elsässischen Alltag vorzustellen haben, hat der elsässische Zeichner Jean-Jacques Walz, genannt Hansi, noch während des Krieges in einem hübschen Bild festgehalten. Zu viel. Hansis Bild zeigt, wie fast alle seine Werke, zunächst eine typische elsässische Idylle. Das Dorf, die Fachwerkhäuser, der Brunnen, die Kirche, das Storchennest, der Blick auf die bewaldeten Höhen der Vogesen. Der Kontrast zu den Szenen, die sich im Dorf abspielen und die beim näheren Hinsehen, ich hoffe, man kann es erkennen, zu erkennen sind, wird dadurch umso schärfer. Es wimmelt nur so von Soldaten mit aufgepflanzten Bajonetten und Gendarmen, die dabei sind, unzuverlässige Elsässer zu verhaften. Ein offensichtlich eingewanderter deutscher Pfadfinderjunge weist ihnen den Weg zu den Verdächtigen. Vorne rechts wird ein Gastwirt verhaftet, weil man bei ihm das verbotene Buch Mon Village von Hansi selbst gefunden hat. Im Zentrum des Bildes gibt ein Polizist Anweisungen, den gallischen Hahn, der den Dorfbrunnen krönt, zu demontieren. Im oberen Bildteil lassen sich Soldaten erkennen, die Uhren, Musikinstrumente und wertvolle Möbel zum Abtransport in einen wartenden Lastwagen laden. Hansi selbst hat die Szene, die er auf den 4. August 1914 datiert hat, kommentiert, ich zitiere, während ihres ganzen furchtbaren Tages sah man nichts als Verhaftungen, Durchsuchungen und Plünderungen. Natürlich, Hansis Bild war Propaganda. Der Zeichner, wegen seiner Deutsch-Preußen- und militärkritischen Zeichnungen schon in der Vorkriegszeit eine Bête noire der deutschen Behörden, war unmittelbar nach Vorkriegsausbruch nach Frankreich gegangen und diente in der französischen Armee als Offizier. Sein 1917 entstandenes und 1918 in der Zeitschrift L'Illustration erschienenes Bild stand dort übrigens nicht allein. Denn Hansi stellte sich vor, dass das Dorf, das hier von den Deutschen so drangsaliert wurde, wenige Tage später von den französischen Truppen eingenommen wurde. Und nun sah es so aus. Ein Meer blau-weiß-roter Fahnen, lachende Gesichter überall, aber man achte hier auf diese Szene, fliehende Deutsche. Gemeinsam salutieren Elsässer und französische Soldaten vor dem gallischen Hahn. Es handelt sich also um Propaganda. Und dennoch, die Klischees von der Militärdiktatur, die Hansi hier in seinem Bild verdichtet wiedergibt, waren nicht gänzlich aus der Luft gegriffen. Deutschfeindlichkeit konnte nämlich seit Kriegsbeginn polizeilich verfolgt werden. Und nachdem einige prominente frankophile Elsässer nach Frankreich geflohen waren, ließen die deutschen Militärbehörden zahlreiche Männer, die als politisch zweifelhaft galten, in Schutzhaft nehmen. Viele von ihnen wurden im Reich interniert, etwa in der Feste Ehrenbreitstein bei Koblenz, andere gar in dem berüchtigten Lager für feindliche Ausländer in Holzminden. Eine erste, offenbar noch vor Kriegsbeginn von den Zivilbehörden vorbereitete schwarze Liste hatte etwa 160 Namen umfasst. Im Laufe des Krieges waren es aber mehrere tausend Elsässer und Lothringer, die in Schutzhaft genommen wurden, ohne dass ihnen je der Prozess gemacht worden wäre. Nach den Vorkommnissen bei den Grenzschlachten und den aufkommenden Zweifeln an der patriotischen Gesinnung der elsässischen Rekruten verstärkte sich die Furcht vor Spionen und Verrätern nur noch mehr. Zuständig für die Unterdrückung der Deutschfeindlichkeit waren die außerordentlichen Kriegsgerichte, denen es oblag, Verstöße gegen die zahlreichen nicht-militärischen Vorschriften im Operations- oder Etappengebiet zu ahnden. Entscheidend war dabei weniger das Ausmaß der Repression, als vielmehr das Klima des Misstrauens und der Unsicherheit, das durch einen so vage definierten Tatbestand wie die Deutschfeindlichkeit erzeugt wurde. Denunziationen waren offenbar weit verbreitet. Man musste sich genau überlegen, wem man was erzählte und wie man sich wem gegenüber verhielt. Charles Spindler, den wir am Anfang des Vortrages schon gesehen hatten, berichtet in seinem Tagebuch von einer Unterhaltung mit einem deutschstämmigen Bekannten in Straßburg, dem er von seiner Erwartung eines französischen Sieges erzählte. Worauf dieser ihm in vollem Ernst erklärte, er solle sich keine Sorgen machen, er werde diese Informationen nicht gegen ihn verwenden. Spindler, der aus seiner grundsätzlichen Sympathie für Frankreich kein Hehl machte, aber immer betonte, das hindere ihn nicht daran, ein loyaler Bürger des Deutschen Reiches zu sein, konnte am eigenen Leib erfahren, was es bedeutete, als unzuverlässig zu gelten. Mehrfach wurde er von Behörden vorgeladen und befragt. Bekannte äußerten sich erstaunt, dass er immer noch auf freiem Fuß war. Verdächtig machte ihn auch, dass er, was gar nicht untypisch war für ein Mitglied der elsässischen Bourgeoisie, alle nicht im engeren Sinne privaten Gespräche auf Französisch führte. Der Dialekt war ganz der familiären Konversation oder aber der Kommunikation mit Angehörigen der unteren, also nicht frankophonen Schichten vorbehalten. Dieser differenzierte Gebrauch der Sprache, charakteristisch für die elsässische Doppelkultur, war aber nicht nur den deutschen Behörden, sondern auch vielen eingewanderten Altdeutschen ein Dorn im Auge. Und tatsächlich wurde bald nach 1914 die ersten Erlasse veröffentlicht, nach denen der herausfordernde Gebrauch des Französischen in der Öffentlichkeit untersagt war. Was allerdings als herausfordernd galt, war Ansichtssache. Schon das simple Bonjour oder Merci konnte dazu zählen, beides seit jeher ein Teil der elsässischen Alltagssprache. Die Jagd auf die französische Sprache konnte teilweise bizarre Blüten treiben. Ladensschilder und Unternehmensnamen mussten geändert werden, ja sogar die Orts- und Flurnamen sollten germanisiert werden. Der Krieg brachte aber nicht nur Spannungen zwischen Elsässern und den zivilen oder militärischen Behörden, sondern konnte auch eine Belastung für die Beziehungen zwischen den Einheimischen und den zugewanderten Deutschen aus dem Reich darstellen. Die nationalistische Kriegsmentalität, von der auch viele Altdeutsche, insbesondere im bürgerlichen Beamtenmilieu geprägt waren, wurde von den einheimischen Elsässern nicht geteilt. Während der Krieg bei den einen die antifranzösischen Vorurteile massiv verstärkte, verweigerten sich die anderen dem verbreiteten Hass auf alles Welsche, wofür wiederum wir Erstere wenig Verständnis aufbringen konnten. Und umgekehrt, je größer bei den Elsässern der Ärger über die ständigen Drangsalierungen durch die Reichsbehörden wurden, desto allergischer reagierten sie auf jedes Anzeichen nationalistischen Überschwangs, das sie bei ihren altdeutschen Mitbürgern beobachten konnten. Der Krieg bewirkte so eine offensichtliche nationale Desintegration der Elsässer, ganz im Gegensatz zu den Erwartungen, die viele deutsche und auch deutschgesinnte Elsässer zu Beginn des Krieges gehegt hatten. Ein natürlich erfolgreicher Krieg, so dachten sie, würde endlich das Zusammengehörigkeitsgefühl schaffen, das bisher gefehlt habe. Dass die Kriegsereignisse einen fundamentalen Meinungsumschwung in der anderen Richtung bei der elsässischen Bevölkerung bewirkten, ist vielfach bezeugt. Aus der zu Beginn des Krieges herrschenden grundsätzlichen Akzeptanz der Zugehörigkeit zum Deutschen Reich wurde zunächst eine immer größere innere Distanz zu Deutschland und schließlich bei einer großen Mehrheit der Elsässer der explizite Wunsch nach einer Wiedereingliederung in die Französische Republik. Charles Spindler etwa, an dessen Tagebucheinträgen sich die Entwicklung der Stimmung im Reichsland besonders gut beobachten lässt, hielt noch im April 1915 rückblickend fest, dass ohne den Krieg die erfolgreiche Integration nur noch eine Frage der Zeit gewesen wäre. Spindler notiert aber auch die kontraproduktiven Auswirkungen der kriegsbedingten Konflikte und des ungeschickten Verhaltens der militärischen und zivilen Reichsbehörden. Schon am 12. September 1914, also nur wenige Wochen nach Kriegsbeginn, unterhält er sich mit dem elsässischen Heimatdichter Friedrich Lienhard, dessen deutschnationale Sympathien allgemein bekannt waren. Lienhard formulierte ausdrücklich die Erwartung, dass sich nach dem Krieg unter dem Eindruck des Sieges die Konflikte und Missverständnisse zwischen Altdeutschen und Elsässern legen würden. Spindler hält dagegen, es sei doch leicht zu erkennen, dass sich die Deutschen durch ihr Verhalten im Krieg immer verhasster machen. Jetzt schon sei überall im Elsass nur von Plünderungen und von Gewalt die Rede. Im Oktober schreibt Spindler, die Deutschen hätten durch die Militärdiktatur in nur 9 Wochen alles zunichte gemacht, was eine gute Verwaltung in 44 Jahren für die Annäherung zwischen Elsässern und Deutschen erreicht hätten. Anfang 1916 treffen sich Spindler und Lienhard erneut. Lienhard räumt jetzt ein, dass die deutsche Politik im Elsass fatal für die nationale Sache war, hofft aber weiterhin, dass sich nach dem Krieg alles einrenken werde. Darauf erwidert Spindler, Zitat, heute sind es nicht mehr einige Intellektuelle, die auf die Rückkehr des Elsass zu Frankreich warten, sondern das gesamte Volk, das wahrscheinlich lieber chinesisch oder japanisch werden würde, als deutsch zu bleiben. Dass diese Einschätzung nicht die verzerrte Wahrnehmung eines frankophilen Künstlers war, zeigt ein Tagebucheintrag des uns ebenfalls bereits bekannten Mühlhausener Lehrers Philipp Husser, kurz vor Kriegsende. Zitat, es war ein unverzeihlicher Fehler, das Elsass als Feindesland behandelt zu haben. Und er fragt sich, wessen Schuld ist es, wenn sich die Sympathien für Deutschland, die in Elsass-Lothringen unleugbar vorhanden waren, während des Krieges in ihr Gegenteil verkehrt haben, wenn nicht die Schuld der militärischen Führung? Auch der elsässischen Regierung konnte dieser Stimmungswandel nicht verborgen bleiben. so notierte der Statthalter von Dallwitz im Februar 1918, dass die Sympathie für Frankreich und die Aversion gegenüber den Deutschen inzwischen auch das Kleinbürgertum und die Bauern erreicht hat. Den meisten Zeitgenossen war bewusst, und die zitierten Aussagen zeigen das deutlich, dass der Krieg, der 1914 ausgebrochen war, nicht ohne Folgen auch für den politischen Status des Elsass bleiben würde. In den ersten Kriegsjahren, stand dabei allerdings zunächst die Perspektive einer Neugestaltung der konstitutionellen und administrativen Beziehungen zwischen dem Reichsland und dem Reich bzw. den übrigen Bundesstaaten auf der Agenda. Im Elsass selbst konnte man daran übrigens nicht teilnehmen, an diesen Diskussionen, wegen der Zensur. Die Initiative lag stattdessen einerseits beim deutschen Militär, das nach einem Rezept gegen die von ihm wahrgenommene Deutschfeindlichkeit der Elsässer suchte, und andererseits bei der deutschnationalen und alldeutschen Öffentlichkeit im Reich, die ebenfalls ernüchtert die geringen Erfolge der bisherigen Germanisierungsbemühungen konstatierten. Im Vordergrund standen Pläne, das Reichsland zu zerschlagen und anderen Bundesstaaten anzugliedern. Eine Aufteilung zwischen Preußen und Bayern war dabei genauso im Gespräch wie eine rein preußische Lösung nach dem Vorbild des Rheinlandes 1814-15, das eben komplett an Preußen angegliedert worden war. Einig waren sich die Protagonisten dieser Debatten, dass sich der bisherige Weg einer mehr oder weniger ausgeprägten Autonomie und einer Rücksichtnahme auf den elsässischen Partikularismus als falsch erwiesen habe. Höhepunkt all dieser Bestrebungen war eine hochrangig besetzte Konferenz zwischen Militärvertretern sowie Mitgliedern der Reichsregierung, die im Juni 1917 in Bingen am Rhein stattfand. Flankierend zu den bewusst außen vor gelassenen Verfassungsfragen wurden hier weitere Maßnahmen zur forcierten Germanisierung diskutiert. Kampf gegen die Zweisprachigkeit, Zurückdrängung des Einflusses des als frankophil geltenden Klerus, vor allem aber wirtschaftliche Maßnahmen wie die Liquidierung französischen Grundbesitzes und die Ansiedlung deutscher Siedler in der Westmark, so der Name der hier aus der Taufe gehobenen Siedlungsgesellschaft. Und auch wenn die Öffentlichkeit über diese geheimen Verhandlungen nicht informiert wurde, so war man sich im Reichsland doch bewusst, dass ein siegreiches Reich nach dem Krieg bezüglich seiner Elsasspolitik andere Seiten aufziehen würde. Letztlich waren alle diese Planungen nicht mehr als eine Fußnote, genauso wie der verzweifelte Versuch der Reichsleitung in den allerletzten Kriegswochen, doch noch das Ruder herumzureißen mit einem Autonomieangebot. Denn der militärische Sieg der Alliierten hatte längst eine andere Logik in Gang gesetzt, und zwar die französische Logik der Desannexion. Von den ersten Tagen des Krieges an hatte man in Frankreich keinen Zweifel daran gelassen, dass man die verlorenen Provinzen wiedergewinnen wollte. Es wurde von allen politischen Lagern geteilt und auch alle sukzessiven Regierungen hielten unbeirrt an diesem Ziel fest. Im Laufe des Krieges entwickelte sich eine intensive Elsass-Lothringen-Propaganda, übrigens unter tatkräftiger Beteiligung zahlreicher Elsässer, sowohl nach innen an die eigene Bevölkerung gerichtet, als auch nach außen an die Adresse der eigenen Verbündeten oder der neutralen Mächte. Drei Argumente standen im Zentrum dieser Propaganda. Zunächst die Auffassung, dass mit dem Kriegsausbruch der Friedensvertrag von 1871, der ja völkerrechtliche Geltung besaß, nichtig geworden sei und dass niemand daher von Frankreich verwehren könne, das dort ungeschehene Unrecht nun zu korrigieren. Es gehe daher nicht um eine Annexion im Sinne einer Gebietserweiterung, sondern um die Wiederherstellung eines früheren, nur zeitweilig unterbrochenen Rechtszustandes. Fast ebenso wichtig war der zweite Topos, der Liberation, der Befreiung. Elsass und Lothringen müssten von dem preußisch-deutschen Joch befreit werden, unter dem sie seit über 40 Jahren zu leiden haben. Die Ikonografie der Postkarte, die wir hier sehen, ist dabei absolut typisch. Im Hintergrund der preußische Soldat, der sich mit Gewalt über das unschuldige elsässische Mädchen hermacht. Im Vordergrund der entschlossene französische Soldat in der Uniform von 1914 mit der roten Hose, der unter den Augen der hoffnungsvoll in die Zukunft blickenden Marianne zum Angriff und damit zur Erlösung, Deliverance des Elsasses ansetzt. Schließlich das dritte Argument, die These von der Treue der Elsässer und Lothringer zur französischen Mère Patrie. Von 1871 bis zur Gegenwart, so die These, hätten die Bewohner des Reichslandes bei jeder sich bietenden Gelegenheit demonstriert, dass sie sich weiterhin als Franzosen fühlten. Die Integration in das Reich sei ein notwendiges Übel gewesen, niemals aber eine bewusste Übernahme der deutschen Nationalität. So wird eine gerade Linie gezogen von dem Prozess der elsässischen Abgeordneten gegen die Annexion in den 1870er Jahren, über die Auswanderung zahlreicher Elsässer nach Frankreich und die kulturelle Frankophilie der Vorkriegszeit bis hin zu den elsässischen Freiwilligen in der französischen Armee im Krieg. Ein Plebiszit, wie von einigen gefordert, erschien daher nicht nötig und wurde von Frankreich strikt abgelehnt, zumal sich mit einem Plebiszit sofort die heikle Frage nach der Wahlberechtigung und dem Status der eingewanderten Altdeutschen gestellt hätte. Die französische Propaganda gelang es mit dieser Argumentation, ein im Grunde offensives Kriegsziel mit den defensiven Motiven zusammenzubringen, die sonst in der französischen Legitimation des Krieges dominierten, also Verteidigung des Vaterlandes, der Freiheit und des Rechts. Die Rückeroberung des Elsass wurde zum Symbol der französischen Ideen, des Triumphs der französischen Ideen gegen deutschen Militarismus, Nationalismus und Obrigkeitsstaat. Diese Argumentation erleichterte der französischen Diplomatie auch die Durchsetzung ihrer Forderung gegenüber den Alliierten, insbesondere den Amerikanern, für die der Verzicht auf territoriale Forderungen eine große Bedeutung besaß. Dass eine deutsche Niederlage im Krieg gleichbedeutend mit der Rückkehr des Elsass zu Frankreich sein würde, dürfte der großen Mehrheit der Elsässer bewusst gewesen sein. Zitat: Alle glauben daran, dass das Elsass bald wieder französisch sein wird, hielt Philipp Husser am 16. Oktober 1918 in seinem Tagebuch fest. Und er schreibt weiter: Die meisten hoffen es, einige fürchten es. In den letzten Kriegstagen war die Lage ausgesprochen unübersichtlich. Der Zusammenbruch des Reiches ging einher mit Versuchen von deutschen oder deutschgesinnten Elsässern, einen neutralen Pufferstaat zu errichten und quasi als unabhängige Nation in die Friedensverhandlungen zu gehen. Gleichzeitig erlebten die größeren Städte eine improvisierte und äußerst kurzlebige Revolution der Arbeiter- und Soldatenräte. Das Eintreffen der französischen Truppen vom 16. bis zum 22. November 1918 machte dann allen diesen Versuchen ein Ende. Der begeisterte Empfang, der dem Poilu, den französischen Soldaten und ihren Offizieren bereitet wurde, bildet bis heute einen festen Bestandteil des französischen Elsassbildes. Und weil er so gut darin ist, Klischees zu zeichnen, kommt auch hier eine Illustration von Hansi zu diesem Thema. Für die französische Regierung war dies ein weiterer Beweis für die These, dass die elsässische Bevölkerung einmütig hinter der Rückkehr zu Frankreich stand. Le plébiscite est fait. Das Plébiscite hat schon stattgefunden. So hat Staatspräsident Raymond Poincaré bei seinem Besuch in Straßburg Anfang Dezember diesen Jubel kommentiert und politisch ausgeschlachtet. Tatsächlich bestand kaum ein Zweifel, dass die Begeisterung zahlreicher Elsässer echt war. Dabei mischten sich die vielfältigsten Motive. Echte Anhänglichkeit an Frankreich bei den einen, Hass auf die Deutschen bei den anderen, Erleichterung über das Kriegsende bei fast allen. Die Aussicht, zu den Siegern zählen zu dürfen und damit die Hoffnung auf eine schnelle Besserung der Lebensverhältnisse waren ebenfalls nicht zu unterschätzende Faktoren. Und vielleicht mag auch eine gewisse Portion Opportunismus eine Rolle gespielt haben. Außerdem war Frankreich für die meisten Elsässer, die im November 1918 auf den Straßen jubelten, im Grunde ein Mythos, eine Projektion, eine Versprechung. Über die Veränderungen, die dort seit 1871 stattgefunden hatten, wussten sie wenig, und was die Reannexion konkret, praktisch für sie bedeuten würde, stand in den Sternen. Dasselbe galt im Übrigen auch umgekehrt. Auch hier hatte das mythische Bild, dass man sich von den beiden Provinzen, also hier in Frankreich, dass man sich von den beiden Provinzen im Osten gemacht hatte, gegenüber den Realitäten im Reichsland eindeutig die Oberhand. Ein adäquates Problembewusstsein bezüglich der Schwierigkeiten der Reintegration nach einer fast 50-jährigen getrennten Entwicklung war bei kaum einem der Akteure vorhanden. Zwar wurde schon während des Krieges eine Reihe von Beratungsorganen geschaffen, an denen dann auch zahlreiche Elsässer mitwirkten, konkrete Pläne waren dabei aber nicht entstanden. Und nicht zuletzt deshalb, weil selbst innerhalb dieser Planungsgremien die Ansichten, wie mit dem bisherigen Reichsland zu verfahren sei, weit auseinandergingen. Forderten die einen die sofortige Integration in das französische Rechts- und Verwaltungssystem, dachten die anderen an eine grundsätzliche Dezentralisierung des gesamten Landes, innerhalb deren man dann auch dem Elsass wieder ein gewisses Maß an Autonomie hätte zugestehen können. Immerhin hatte der französische Oberbefehlshaber Joffre schon im November 1914 bei einem Besuch in den befreiten Gebieten des Elsass versprochen, die Republik werde, Zitat, die elsässischen Freiheiten, Traditionen, Überzeugungen und Sitten respektieren. Dies schien eine forcierte sprachliche, religiöse und kulturelle Assimilation auszuschließen. und darauf setzten viele Elsässer ihre Hoffnung. Die Entwicklung sollte allerdings zeigen, dass dieses allgemein gehaltene Versprechen ein konkretes Programm nicht ersetzen konnte. Respekt für regionale Traditionen konnte sehr vieles bedeuten und Konflikte waren hier vorprogrammiert. Sie sollten die Nachkriegszeit in starkem Maße, sie sollten für die Nachkriegszeit in starkem Maße prägend werden, aber das wäre ein anderer Vortrag. Stattdessen möchte ich abschließend auf diejenigen Bewohner des Elsass zu sprechen kommen, die auf dem Bild Hansis nicht zu sehen sind und die nicht jubelnd die französischen Truppen begrüßten. Einerseits die eingewanderten Deutschen und diejenigen Elsässer, die sich innerlich weiterhin dem Reich verbunden fühlten, und andererseits natürlich die Soldaten, die auf Seiten des nun unterlegenen Staates gekämpft hatten. Für zahlreiche Zivilisten bedeutete das Kriegsende den freiwilligen oder erzwungenen Exodus aus der bisherigen Heimat oder Wahlheimat. Zwischen 1918 und 20 wurde das Land von allen unerwünschten Elementen gesäubert. Sogenannte Comité de Triage, Sortierungskomitees, waren damit beauftragt zu unterscheiden, wer im Land bleiben durfte und wer ausgewiesen werden sollte. Entscheidend war dabei das ethnische Kriterium, also die Abstammung. Altdeutsche hatten ihre französische Gesinnung zu beweisen, andernfalls hatten sie das Land zu verlassen. In vielen Fällen nahm die Rückkehr nach Deutschland fluchtartige Formen an, zumal sich der Hass einiger Elsässer auf alles Deutsche im November-Dezember 1918 in zahlreichen Übergriffen entlud und an einigen Orten fast so etwas wie Pogromstimmung herrschte. Ich zeige ein Bild von der Rheinbrücke bei Breisach. Dies war die dunkle Seite der Jubelstimmung. Hansi hat auch diese festgehalten und mit großer Häme und ohne einen Hauch von Empathie für das Schicksal der Betroffenen, die im unteren Bild abgemagert und verbittert an die Grenze pilgern, um dem verlorenen Paradies nachzutrauern. Man hat geschätzt, dass bis 1920 etwa 100.000 Deutsche das Reichsland verlassen haben und in das Reich zurückgekehrt sind. Verdächtige Elsässer auszuweisen war schwieriger. Die meisten von ihnen wurden entweder interniert oder von ihren Posten oder Ämtern entfernt. Wie schon während der Kriegszeit ging nun eine zweite Denunziationswelle durch das Land. Auch wurde nun sichtbar, dass der positive Elsass-Mythos, den man in Frankreich gepflegt hatte, nur eine Seite der Medaille war. Bei vielen Franzosen herrschte gleichzeitig ein tiefes Misstrauen gegenüber den Bewohnern der verlorenen Provinzen, die die Sprache des Feindes sprachen, in dessen Armee gekämpft hatten und in deren Schulen erzogen worden waren. Viele französische Soldaten mussten mit Erstaunen feststellen, dass es im Alltag gar nicht so einfach war, zwischen einem Boche und einem Alsacien zu unterscheiden. Die jahrelange Hasspropaganda der Kriegszeit sollte sich hier als eine weitere schwere Hypothek für die Nachkriegszeit im Elsass erweisen. Problematisch war diese aus verständlichen Gründen auch für die heimkehrenden Soldaten, zumindest für diejenigen, die auf deutscher Seite gekämpft hatten. Sie hatten zwar überlebt, aber ihr Leiden und das Opfer ihrer Kameraden war sinnlos geworden. Das Aushalten an der Front war nun plötzlich verdächtig, konnte als Deutschfreundlichkeit interpretiert werden. Entsprechend ging die sich auch im Elsass entwickelnde Erinnerungskultur an ihnen vorbei. In deren Zentrum standen entweder die Poilus, also die Befreier des Elsass, oder aber die elsässischen Märtyrer, also diejenigen, die sich im entscheidenden Moment für die richtige Sache entschieden hatten. Allenfalls in den meist betont schlicht gehaltenen und mit der einfachen Inschrift unseren Toten, à nos morts, versehenen Kriegerdenkmälern sind ihre spezifischen Kriegserfahrungen zu erkennen. Hier wird keiner Helden gedacht, die glorreich gekämpft und sich freudig geopfert haben, sondern es werden die Toten betrauert, die in einem sinnlosen Krieg gestorben sind. In besonders eindrucksvoller Form ist dies auf dem Denkmal in Straßburg im Zentrum der wilhelminischen Stadt auf dem ehemaligen Kaiserplatz, heute Place de la République, zu sehen. Eine Mutter, die Stadt Straßburg oder das Elsass, hält ihre beiden nackten, offensichtlich leidenden, vielleicht sterbenden Söhne im Arm. Und es braucht nicht viel Fantasie, in ihnen den französischen und den deutschen Soldaten zu erkennen. Sie haben sich zwar bekämpft, aber im Tod suchen sie sich, versöhnen sie sich, wie ihre sich verschränkenden Hände zeigen. Die Idee, dass das Elsass eine Brücke zwischen den beiden feindlichen Nachbarn Deutschland und Frankreich sein könnte, hatte im Elsass eine lange Tradition, die von dem Bildhauer Léon-Ernest Drevier wieder aufgegriffen wurde. Für die Nachkriegszeit war dies jedoch noch eine reine Utopie. Mit der optimistischen Feststellung, dass dies heute, 100 Jahre nach dem Beginn der europäischen Urkatastrophe, anders sein könnte, möchte ich meinen Vortrag schließen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.